Ja, guten Morgen. Vor einer Woche hat ja Oliver diese neue Predigtreihe eröffnet, in der es ja ganz stark um das Thema Identität geht. Also um die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Wie sehe ich mich? Wie sieht Gott mich? Und dort, wo Oliver letztes Mal aufgehört hat, würde ich dann eigentlich gerne heute auch gleich weiterfahren. Und zwar anhand einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus der Bibel, die ich bestimmt auf eine einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich nur 3 oder 4 biblische Geschichten mitnehmen dürfte. Die wäre auf jeden Fall dabei. Aber bevor wir zu der kommen, habe ich gedacht, wir könnten heute mal mit ein bisschen Kultur anfangen, indem ich euch einen Ausschnitt aus einem ganz bekannten Roman vorlese, der vermutlich kaum jemand von euch gelesen hat, aber den ihr trotzdem alle kennt. Da heißt's: Aber wir wollen auch alle Tage beten, gell, Großvater, und wir wollen es nie mehr vergessen, damit der liebe Gott uns auch nicht vergisst. Und wenn's einer doch täte, murmelte der Großvater, oh, dem geht's nicht gut, denn der liebe Gott vergisst ihn dann auch und lässt ihn ganz laufen. Und wenn es ihm einmal schlecht geht und er jammert, so hat kein Mensch Mitleid mit ihm, sondern alle sagen nur, er ist ja zuerst vom lieben Gott weggelaufen. Nun lässt ihn der liebe Gott auch gehen, der ihm helfen könnte. Das ist wahr, Heidi. Woher weißt du das? Von der Großmama. Sie hat mir alles erklärt. Der Großvater ging eine Weile schweigend weiter. Dann sagte er, seine Gedanken verfolgend vor sich hin, und wenn's einmal so ist, dann ist's so. Zurück kann keiner. Und wen der Herrgott vergessen hat, den hat er vergessen. Oh nein, Großvater, zurück kann einer, das weiß ich auch von der Großmama. Und dann geht es so wie in der schönen Geschichte in meinem Buch, aber die weißt du nicht. Jetzt sind wir aber gleich zu Hause und dann wirst du schon erfahren, wie schön die Geschichte ist. Heidi strebte in seinem Eifer rasch und rascher die letzte Steigung hinan, und kaum waren sie oben angelangt, als es des Großvaters Hand losließ und in die Hütte hineinrannte. Der Großvater nahm den Korb von seinem Rücken, in den er die Hälfte der Sachen aus dem Koffer hineingestoßen hatte, denn den ganzen Koffer heraufzubringen wäre ihm zu schwer gewesen. Dann setzte er sich nachdenklich auf die Bank nieder. Heidi kam wieder herbeigerannt, sein großes Buch unter dem Arm. Oh, das ist recht, Großvater, dass du schon da sitzest. Und mit einem Satz war Heidi an seiner Seite und hatte schon seine Geschichte aufgeschlagen, denn die hat es schon so oft und immer wieder gelesen, dass das Buch von selbst aufging an dieser Stelle. Jetzt las Heidi mit großer Teilnahme von dem Sohne, der es gut hatte daheim, wo draußen auf des Vaters Feldern die schönen Kühe und Schäflein weideten, und er in einem schönen Mäntelchen auf seinen Hirtenstab gestützt bei ihm auf der Weide stehen und den Sonnenuntergang zusehen konnte, wie es alles auf dem Bild zu sehen war. Und dann erzählt Heidi seinem Großvater diese ganze Geschichte vom verlorenen Sohn, der von zu Hause wegging, obwohl er es dort gut gehabt hätte, in der Ferne sein Glück machen wollte, zu den Huren ging, dort das Geld verprasst hatte, und dann schlussendlich bei den Schweinen landete, die er hüten musste, bis er an den Punkt kam, wo er zur Einsicht gelangt ist und gedacht hat, ich glaube, ich sollte doch wieder zurückgehen zu meinem Vater, dort hatte ich es doch eigentlich gut. Dort gehöre ich doch eigentlich hin. Und nachdem Heidi diese Geschichte fertig gelesen hat, dann heißt es hier: Ist denn das nicht eine schöne Geschichte, Großvater? Fragte Heidi, als dieser immer noch schweigend da saß und es doch erwartet hatte, er werde sich freuen und verwundern. Doch, Heidi, die Geschichte ist schön, sagte der Großvater. Aber sein Gesicht war so ernsthaft, dass Heidi ganz still wurde und seine Bilder ansah. Leise schob es noch einmal sein Buch vor den Großvater hin und sagte, sieh, wie es ihm wohl ist. Und zeigte mit seinem Finger auf das Bild des Heimgekehrten, wie er im frischen Kleid neben dem Vater steht und wieder zu ihm gehört als sein Sohn. Ein paar Stunden später, als Heidi längst im tiefen Schlafe lag, stieg der Großvater die kleine Leiter hinauf. Er stellte sein Lämpchen neben Heidis Lager hin, sodass das Licht auf das schlafende Kind fiel. Es lag da mit gefalteten Händen, denn zu beten hatte Heidi nicht vergessen. Auf seinem rosigen Gesichtchen lag ein Ausdruck des Friedens und seligen Vertrauens, der zu dem Großvater reden musste, denn lange, lange stand er da und rührte sich nicht und wandte kein Auge von dem schlafenden Kinde ab. Jetzt faltete auch er die Hände und halblaut sagte er mit gesenktem Haupte: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und ein paar große Tränen rollten dem Alten die Wangen herab. Dieser Alpöhi, oder ihr Großvater genannt, ist ja eine dieser Personen, die genau mit dem Problem konfrontiert war, über das Oliver letzte Woche gesprochen hat. Nämlich damit, dass andere Leute über ihn Dinge ausgesagt haben, die nicht schön sind, die nicht wahr sind und jedoch angefangen hat zu glauben. Der sich konfrontiert damit sah, in den Augen der Dorfbewohner ein Versager zu sein, ein Böser zu sein, jemanden, dem man nicht trauen darf. Und der es noch nicht geschafft hat, all dieses durch die Wahrheit Gottes zu ersetzen, dass er geliebt und angenommen ist, wie das Oliver letzte Woche uns ja so eindrücklich irgendwo mit auf den Weg gegeben hat. Und doch war aber noch was anderes. Und vielleicht ging es dir letzte Woche ja auch so, dass du gedacht hast, ja okay, das ist ja schön und gut, dass Gott mich annimmt, dass er mich liebt, dass er zu mir steht. Aber was ist denn mit diesen Dingen in meinem Leben, die tatsächlich nicht gut sind? Denn die gibt es ja tatsächlich. Also ich bin nicht perfekt und du vermutlich auch nicht. Wir tun ja tatsächlich immer wieder Dinge, die wir nicht tun sollten. Und das war bei diesem Großvater nicht anders. Er war ja auch irgendwie vermutlich ein Mörder. Zumindest hat er auch Dinge gemacht, die, ja, die auch dazu geführt haben, dass er ausgestoßen worden ist. Sein Leben war tatsächlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern auch geprägt von ganz, ganz viel Versagen. Und dir und mir geht es vielleicht gar nicht so viel anders an diesem Punkt. Und was dann? Selbst wenn ich annehmen kann, dass ich von Gott geliebt und angenommen bin, bleibt ja die Tatsache, dass ich trotz allem versage. Oder um es mit dem biblischen Ausdruck auf den Punkt zu bringen, dass ich sündige. Dass ich das tue, was Gott eigentlich gesagt hat, dass ich es nicht tun sollte. Oder Dinge nicht tue, von denen Gott gesagt hat, dass ich sie tun sollte. Dass ich eben nicht immer nach dem Willen Gottes lebe. Dass ich Gott nicht immer vertraue. Dass ich Gott nicht immer die Ehre gebe. Dass ich stolz bin manchmal. Dass ich Angst habe, anstatt mutig zu sein und so weiter. Nicht immer ist es nur eine Lüge, wenn ich mich selber als Versager sehe, sondern manchmal versage ich ja tatsächlich auch. Und wie gehe ich dann damit um? Und gerade hier finde ich diese wunderbare Geschichte vom verlorenen Sohn, die Heidi seinem Großvater erzählt hat und um die es heute gehen soll, so großartig. Eine Geschichte, die vermutlich doch die meisten von uns gut kennen. Und wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Aber eine Geschichte, von der ich erlebt habe, dass ich, obwohl ich sie gut kenne, dass sie immer wieder zu mir spricht. Keine dieser Geschichten, die mal irgendwo so ein bisschen ausgelutscht sind, und man denkt, okay gut, das kenne ich jetzt aber wirklich, das macht mit mir nichts mehr, sondern eine Geschichte, die tatsächlich auch, wenn ich sie zum 100. Mal lese, noch zu mir spricht, mir manchmal sogar Tränen in die Augen befördert und mich einfach ergriffen sein lässt von Gott, aus meinem Vater. Ja, wen sehe ich, wen ich in den Spiegel hineinschaue und dabei mit Sünden konfrontiert bin, die ich tatsächlich begangen habe, mit meinem tatsächlichen Versagen. Das Erste, was mir für heute Morgen ganz wichtig ist und was diese Geschichte so wunderbar zeigt, ist, Sünde ist in erster Linie das Problem von uns Menschen und nicht Gottes Problem. Gott hat während dieser ganzen Geschichte nie aufgehört, oder vielleicht muss ich sagen, der Vater hat in dieser ganzen Geschichte nie aufgehört, seinen Sohn als seinen Sohn zu sehen. Auch als der Sohn weit weg von ihm war, stand der Vater da vor seinem Haus und hat darauf gewartet, dass sein Sohn zurückkommt. Die Liebe des Vaters war unabhängig von dem, was sein Sohn getan oder nicht getan hat, unabhängig von dessen Verhalten. Und er hätte sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass sein Sohn zur Einsicht kommt und wieder zu ihm ins Vaterhaus zurückkehrt. Vielleicht ist das für dich jetzt ganz selbstverständlich, weil du es schon x-mal gehört hast, aber ich merke doch, dass, wenn ich ehrlich bin, das bei mir nicht immer ganz so selbstverständlich ist im Alltag. Denn oft habe ich doch so die Vorstellung, dass dort, wo ich versage, wo ich nicht das lebe, was ich eigentlich leben könnte, in der Kraft des Heiligen Geistes, dort, wo ich eben sündige, so das Bild oder die Vorstellung habe, dass das Gottes Charakter mir gegenüber zum Negativen verändert. Dass dort, wo ich verzweifelt bin über mich selbst, mich ärgere, mich irgendwo gerade nicht mehr so annehmen und lieben kann, weil ich enttäuscht bin über mich, dass mir das jetzt schon wieder passiert ist, dass das Gott irgendwie auch denkt. Dass auch Gott denkt, das ist high normal, das hättest du doch jetzt eigentlich nicht brauchen, zu tun brauchen. Das hätte dir eigentlich nicht passieren dürfen oder müssen. Jetzt streng dich mal ein bisschen an. Dass auch Gott so ein bisschen verärgert ist über mich. So langsam seine Geduld verliert. Vielleicht sogar irgendwie verzweifelt ist und denkt, wie bekomme ich diesen Jürgen wieder auf den rechten Weg zurück? Und ich mir in diesen Momenten schlecht vorstellen kann, in diesen Momenten des Versagens, dass Gott da ist, nicht immer weit weg im Himmel, sondern ganz nahe bei mir ist und er mich liebt, wie er mich vorher geliebt hat. Und ich würde sogar noch weitergehen, dass er sogar stolz auf mich ist, obwohl ich jetzt gerade nichts getan habe, was es in meinen Augen so sehr zu Stolz Anlass gibt für einen Vater. Dass meine Sünde nichts mit ihm gemacht hat, aber ganz, ganz viel mit mir. Und es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, gerade wenn wir mit Versagen, das ja wirklich Realität ist, und dass wir auch nicht verharmlosen sollen, aber dass wir uns bewusst sind, das macht nichts mit Gott, mit Gottes Einstellung zu mir. Das führt nicht dazu, dass er mich weniger liebt. Schon gar nicht, dass er mich gar nicht mehr lieben würde. Das löst bei ihm keine Verzweiflung oder Überforderung aus. Nur den Wunsch, mich wieder in die Arme nehmen zu können, mir zu vergeben, mich wieder herzustellen. Gottes Liebe, gerade auch zu mir als Sünder, war ja so groß, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat, um mir den Weg nach Hause wieder zu ermöglichen, der nicht von seiner Seite her kaputt gegangen ist. Gott hätte das nicht nötig gehabt. Aber ich brauche etwas, oder brauchte dieses Opfer, das mir den Weg zum Vater zurück ermöglicht. Weil ich versagt habe, weil ich sündige, weil ich in meiner Sünde nicht vor Gott in seiner Gerechtigkeit bestehen kann. Deshalb war das nötig. Und wenn es einen Beweis von Gottes Liebe gebraucht hätte oder immer wieder braucht, dass er mich auch dann liebt, wenn ich gerade eben mich selber nicht so liebenswert betrachte, dann ist es Jesus am Kreuz, der genau für das gestorben ist und dieses Problem durch seinen Tod ein für alle Mal gelöst hat. Ein weiterer Punkt ist mir für heute aber auch wichtig. Der Sohn, der verlorene Sohn kommt nach Hause und er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Der Sohn hat seine Sünden bekannt und vor Gott oder vor dem Vater ausgesprochen. Und Gott hat mir gerade auch diesen Punkt für heute ganz stark aufs Herz gelegt, weil ich doch manchmal den Eindruck habe, dass wir die Tendenz haben, gerade diesen Punkt jetzt gar zu schnell zu übergehen und zu sagen, ja, Gott hat ja eh kein Problem mit meinen Sünden, also können wir so tun, als wäre nichts geschehen. In mir ist aber gerade in letzter Zeit die Überzeugung ganz stark gewachsen, dass dort, wo wir wirklich frei werden wollen von Sünde, von Dingen, die uns belasten, auch von Dingen, die uns irgendwo gefangen halten, wo wir nicht recht frei kommen von destruktiven Verhaltensweisen, dass es dort enorm wichtig ist, dass wir das auch wirklich bewusst vor Gott aussprechen. Und das muss jetzt kein langes Bekenntnis sein, aber ein klares und ehrliches. So wie das der Sohn gemacht hat. Vater, ich habe gesündigt. Ich habe gelogen. Ich habe Pornografie konsumiert. Ich habe dir nicht vertraut. Ich war stolz. Und das Ganze ohne irgendwelche Entschuldigungen und Ausflüchte und Relativierungen. Und gerade da bin ich manchmal recht gut, dass ich dann oft ganz, ganz lange Gebete mache zu Gott und mich einerseits enorm entschuldige und gleichzeitig, ja, aber die Situation halt auch mega schwierig und irgendwo, ich wollte es eigentlich nicht tun und es hat trotzdem passiert und was kann ich dafür, dass meine Emotionen mit mir durchgebrannt sind und dann irgendwie so alles Mögliche kommt dann da so dazu und am Schluss habe ich ein Gebet von 10 Minuten und es ist aber total unklar. Anstatt einfach zu sagen, Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, ich habe versagt, ich habe eben nicht gut gehandelt. Manchmal habe ich mich auch schon gefragt in meinem Leben immer wieder, weshalb gibt es Bereiche, wo es für mich so schwer war, wirklich so in diesen Durchbruch, in diesen Sieg hineinzukommen, der doch Gott mir eigentlich verheißen hat durch Jesus Christus. Weshalb gibt es destruktive Verhaltensweisen, vor denen ich so schlecht wegkomme, wo es so lange gedauert hat, bis ich irgendwie dann doch langsam weg davon kam? Und es mag verschiedene Gründe dafür geben, aber ich glaube tatsächlich auch, dass auch manchmal das Problem sein kann, dass es an diesem ehrlichen, aufrichtigen Bekenntnis fehlt. Ich habe tatsächlich ein Problem, Vater. Ich handle da irgendwie auf eine ungute Art und Weise und ich komme selber davon nicht frei. Ich bin überfordert, ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. So dieses Bekenntnis, dass wir mit unserem Latein am Ende sind, dass wir uns ja zu dem bekennen, was wir getan haben und tun und gleichzeitig Gott bitten, uns zu vergeben und uns in diesen Sieg hineinzuführen, den er doch am Kreuz schon längst errungen hat. Und dann ist lustig, dass der Vater auf eine eigentlich total überraschende Art und Weise reagiert. Zum Bekenntnis seines Sohnes sagt er kein Wort. Aber er spricht zu seinen Dienern und sagt, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Schnell. Dem Vater kann es nicht schnell genug gehen, seinen Sohn wieder als seinen Sohn zu empfangen, einzusetzen und ihm das zurückzugeben, was ihm als sein Sohn zusteht. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich ein kurzes, aber klares Bekenntnis, Sündenbekenntnis so wichtig finde, dann auch deshalb, weil ich beobachte, dass bei mir oft das Gegenteil passiert, dass ich immer und immer wieder die gleichen Dinge vor Gott bringe und sage, Herr, das tut mir so leid, vergib mir. Und dann 5 Minuten später tue ich so, als hätte Gott mir überhaupt noch nicht vergeben und bringe das gleiche nochmal vor Gott und es ist mir wirklich so peinlich und dann wird das eine endlose Litanei und ich tue es, als müsste ich mit meinem Gebet irgendwo eine Gegenleistung bringen, um Gott mit vielen Worten und mit viel Selbsterniedrigung ihn irgendwie so ein bisschen gnädig zu stimmen. Sein Herz so zu bewegen, dass er mir es dann doch vielleicht langsam vergibt. Für diesen Vater war dieser eine Satz genug. Er hat auch nicht gesagt, ach, was sagst du für einen Unsinn? Dieser Satz war schon gut, dieses Sohnes. Aber dann sagt der Vater, ja, du hast recht gehabt, aber jetzt wird gefeiert, jetzt bist du wieder da. Jetzt setze ich dich wieder als mein Sohn ein und dann gibt er ihm all das zurück. Das Kleid, das für Vergebung steht, als Zeichen auch seiner Liebe des Vaters. Er gibt ihm Schuhe. Schuhe waren zu dieser Zeit ein Zeichen für Freiheit. Du hast nur als freier Mensch Schuhe getragen, als Sklave hattest du keine Schuhe. Mit dem hat der Vater zum Ausdruck gebracht, du bist wieder ein freier Mensch, du gehörst wieder zu mir. Du bist kein Sklave mehr, kein Schweinehirte mehr. Du hast eine neue Identität. Der Vater schlachtet das Mastkalb. Das klingt jetzt für uns so normal, aber das ist auch eine ganz, ganz spezielle Sache, weil das Mastkalb, das wurde nicht einfach für irgendjemanden geschlachtet. Das hat man zur Seite gestellt für ganz, ganz hohen Besuch, dem man dann dieses Mastkalb angeboten hat. Und indem der Vater dieses Mastkalb schlachten lässt, bringt er nur zum Ausdruck, du bist ganz, ganz hoher Besuch. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Deine Zurückkehr bedeutet mir alles. Und dafür schlachten wir sogar das beste Kalb, das wir haben, um das zu feiern. Und er gibt ihm den Ring, den Siegelring an seinen Finger. Der Ring, der für die Autorität des Vaters steht, mit dem der Sohn Verträge abschließen konnte. Mit dem der Sohn Dinge bezahlen konnte. So dieser Siegelring war zu dieser Zeit Kreditkarte und Unterschriftstempel und alles Mögliche in einem. Mit dem hatte man wirklich die absolute Macht und das Vermögen im Auftrag und im Sinne des Vaters eben zu handeln und den Willen des Vaters umzusetzen, Verträge abzuschließen, Dinge zu erwerben, Häuser zu kaufen, was auch immer. Der Vater steckt seinem Sohn diesen Ring an den Finger, ohne dass er sagt, jetzt machen wir zuerst mal eine kleine Probezeit oder so, sondern er vertraut ihm wieder voll und ganz. Und damit sind wir beim vierten Punkt und letzten, dass wir Erben sind, als Söhne und Töchter Gottes. Aber bevor ich dazu noch 2, 3 Dinge sagen werde, möchte ich noch einmal auf diesen, auf den letzten Punkt zurückschauen und sagen, ich empfinde es als ganz wichtig, dass wir für dieses Bekenntnis, das wir ablegen, aber auch für das Wiedereingesetztwerden als Sohn oder Tochter, dass wir das gemeinsam mit jemand anderem tun. Wir haben so oft die Kultur, zumindest ich, dass wir irgendwo denken, das regle ich alleine mit Gott. Er hört ja mein Gebet und er vergibt mir und so. Und von Gottes Seite her fehlt da nichts, das ist schon so. Nun habe ich einfach gemerkt, dass wenn ich zum Kreuz gehe und meine Sünde bekenne und Gott um Vergebung bitte, dass dann oft genau nicht das passiert, was in der Geschichte geschrieben steht, dass mein Herz dann oft nicht vor Freude erfüllt ist und dass ich dann oft nicht feiere, sondern in der gleichen Haltung, wie ich zum Kreuz gegangen bin und meine Sünde bekannt habe, dann wieder weggehe, gleich traurig, gleich deprimiert, gleich zweifelnd. Warum? weil ich es irgendwie nicht glauben kann, dass Gott mir tatsächlich vergeben hat. Und da glaube ich, ist es so wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der mit uns zusammen unser Versagen zu Gott bringt und der uns dann zuspricht und sagt, in Gottes Autorität sage ich dir jetzt, deine Sünde ist dir vergeben. Und jetzt lasst uns feiern. Bei uns im Go4it in der Jüngerschaftsschule haben wir unter anderem das Modul Pornografie und immer der Dozent, der das macht, der braucht genau diese Geschichte vom verlorenen Sohn und sagt, wenn du frei werden willst von Pornografie, dann brauchst du einen Rechenschaftspartner, der das mit dir zusammen vor Gott bringt und mit dir zusammen da durchgeht. Aber er sagt dieser Person eben nicht Rechenschaftspartner, weil er sagt, dieses Wort, er findet das nicht schlecht per se, aber das hat so was Negatives oft. Sondern er sagt, dem anderen sagt, du brauchst einen Festbruder oder eine Partysister, die mit dir zusammen die Vergebung Gottes in Anspruch nimmt und sagt, jetzt feiern wir aber, dass das passiert ist. Gerade weil ich als derjenige, der es vor Gott gebracht habe, oft in dem Moment noch nicht ganz packen kann, brauche ich jemanden, der das mit mir zusammen packt und mir das zuspricht und sagt, hey, und dir ist wirklich vergeben, im Himmel ist jetzt wirklich eine Party und deshalb machen wir auch die jetzt hier auf der Erde. Und jemand, der mir schlussendlich auch bewusst macht, dass ich eben tatsächlich wieder eingesetzt bin als Erbin oder Erbe. Dass ich als Tochter oder als Sohn des Vaters im Himmel Zugriff habe auf all das, was Gott gehört. So wie es der Vater in der Geschichte sagt zum älteren Sohn, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, das gehört auch dir. So ein kurzer Satz, der so unglaublich überwältigend ist eigentlich, oder? Alles, was dem Vater, also Gott gehört, das gehört auch dir und mir als seine Tochter, als sein Sohn. Die ganze Freude des Himmels gehört dir, die ganze Kraft des Himmels gehört dir. Alle Möglichkeiten, die Gott hat, sind deine Möglichkeiten. Alle Kraft, die Gott und die das Wirken von Jesus ausgezeichnet hat, lebt in dir und ist dir zugänglich. Der ganze Friede, den Jesus ausgezeichnet hat, der lebt in dir und in dem kannst du leben. Alle Ressourcen Gottes sind deine Ressourcen. Das musste der verlorene Sohn wieder neu lernen und das musste auch der Sohn, der zu Hause geblieben ist, wieder lernen. Die Augen zu öffnen für das, was ihm als Sohn eigentlich zusteht. Was es heißt, dass er Erbe ist oder Erbin, dass er Sohn oder Tochter ist. Und wenn wir das verstanden haben, dann ändert das unser Leben völlig. Letzte Woche hatte ich im Go4it mit ein paar so ein Tischgespräch, wo es um Kühe ging. Und ich bin ja kein Landwirt, aber das saß jemand am Tisch, der so ein bisschen Affinität für Landwirtschaft hatte. Und wir haben darüber gesprochen, wie stark doch eigentlich Kühe sind und wie kraftvoll und wie groß und wie klein wir doch eigentlich im Vergleich zu Kühen wären. Und dann hat dieser eine so einen philosophischen Satz gesagt, der mich schon noch beschäftigt hat. Und er hat so gemeint, wenn die Kühe checken würden, wie stark und kraftvoll sie sind, die würden sich nicht einfach so einsperren lassen von uns Menschen. Das hat mich noch bewegt, weil ich so gedacht habe, wenn ich checke, wie stark und mächtig ich eigentlich bin in der Autorität Gottes, dann würde ich mich nicht einsperren lassen in Menschenfurcht und Angst und Verzweiflung und Überforderung und Planlosigkeit und in all dem, sondern dann wäre ich mutig und würde allen Menschen davon erzählen, wie gut Gott ist. Und dann würde ich für die Kranken beten, ohne mich zu fragen, ob das jetzt gerade funktionieren wird oder nicht, sondern ich würde es einfach tun, weil ich weiß, was für eine Kraft in mir lebt. Hey, du bist Erbe oder Erbin von Gott und beauftragt, in seiner Autorität Reich Gottes zu bauen, Menschen zum Vater zu führen. So wie das Heidi gemacht hat in der Geschichte, ich möchte zum Schluss noch ein paar weitere Sätze lesen. Die sind ja zum Gottesdienst gegangen, der Alpöhi und das Heidi, und dann hat der Alpöhi noch mit dem Pfarrer gesprochen und dann irgendwie gehen sie wieder nach Hause. Und dann heißt es hier in diesem Roman von Johanna Spyri: Noch weit an die Alm hinauf wurden Großvater und Kind von den meisten Leuten des Dorfes begleitet, und beim Abschied wollte jeder die Versicherung haben, dass der Alpöhi bald einmal bei ihm vorbeispreche, wenn er wieder herunterkomme. Und wie nun die Leute den Berg hinab zurückkehrten, blieb der Alte stehen und schaute ihnen lange nach. Und auf seinem Gesicht lag ein so warmes Licht, als schiene bei ihm die Sonne von innen heraus. Heidi schaute unverwandt zu ihm herauf und sagte ganz erfreut: Großvater, heute wirst du immer schöner. So warst du noch gar nie. Meinst du, lächelte der Großvater, ja, und siehst du, Heidi, mir geht's auch heute über Verstehen und Verdienen gut. Und mit Gott und Menschen im Frieden stehen, das macht einem so wohl. Der liebe Gott hat's gut mit mir gemeint, dass er dich auf die Alm schickte. Und der liebe Gott hat's gut mit der Welt gemeint, dass er dich auf diese Welt gestellt hat. Und dass er dir die Möglichkeit gegeben hat, als Erbin und Erbe sein Reich zu bauen. Vater, und ich danke dir wirklich für das, was du in uns siehst, ja. Sohn, Tochter, gerechtfertigt von all dem, ja, was auch an Ungut in unserem Leben anhaftet. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, egal was wir tun, dass du gut bist, egal wie die Situation um uns herum sein mag. Ich danke dir für den Weg, den du mit uns allen bisher gegangen bist. Und ich bitte dich, dass du wirklich gerade auch diesen Moment jetzt benutzt, um uns neu und stärker noch die Augen zu öffnen, was es heißt, dass wir deine Erben sind und in deinem Namen und deiner Autorität auf dieser Welt leben und dein Reich voranbringen dürfen. Menschen in Kontakt bringen dürfen mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Freude und deinem Frieden. Heiliger Geist, komm und fülle unser Leben auf und präge unser Denken und mach uns bewusst, wie wunderbar du bist, Vater im Himmel, und wie wunderbar es für uns ist, als deine Kinder leben zu dürfen. Amen.